النفاس Wochenbett. Da haben wir über diese Regel gesprochen. Ich meine, war es am Aufwickum, wenn man jetzt sieht und sich überlegt, wie viele Themen wir besprochen haben. Die sind nicht jetzt ein und zwei Unterrichte, die waren viele Unterrichte. Das heißt aber eigentlich, die Brüder, die mitgemacht haben und die Schwestern, die sollten jetzt diese Basis haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann leider war alles umsonst. Wegen Wissen. Aber wegen Lohn, inshallah nicht. Wissenmäßig, wenn man das nicht gelernt hat, ist es umsonst. Aber ajarmäßig war das inshallah gelohnt. Dann, barakallahu fikum, haben wir das zweite Buch angefangen. Das zweite Buch. Das war das erste Buch. Das erste Buch, wir hatten, barakallahu fikum, sieben Kapitel. Sieben Kapitel. Und die waren so ungefähr, barakallahu fikum, mit ungefähr 14 Themen. Und die sind basierende Themen für uns. Das heißt, die sind Basis für uns. Und zwar ein Talib Ilm, der sollte das wissen. Aber leider sehen wir heute einen Fehler bei vielen Brüdern und bei vielen Schwestern. Die reden über große Themen und die kennen diese Themen nicht. Und wenn man ihm sagt, ja komm, lerne das, der sagt, ja schau mal die Nation, was mit unserer Nation passiert. Ja, aber die Nation, die Religion nicht mehr. Dann wird sie nicht weiterkommen. Dann kamen wir zum zweiten Buch. Das zweite Buch war das Buch des Gebetes. Das Buch des Gebetes. Der erste Kapitel war die Gebetszeiten-Kapitel. Das wird Mu'aqid as-Salat. Da wird über die Zeiten des Gebetes gesprochen. Und über jedes Gebet an sich selbst allein. Und dann haben wir gesprochen, wann ist es besser zu beten, zu jedem Gebet. Und wir haben dann bestimmt, wie man die Gebetszeiten bestimmen kann. Also, wann kannst du die Gebetszeiten bestimmen? Dann, barakallahu fikum, haben wir im zweiten Kapitel über Al-Adhan gesprochen. Über Al-Adhan gesprochen, das wird Gebetsruf und über Al-Iqama. Und das war das Letzte, was wir gemacht haben. Das zweite Buch, das Buch des Gebetes, barakallahu fikum, besteht aus 15 Kapiteln. Wir werden in diesem Buch, inshallah, weiter lernen. Und zwar, wir haben, wie ich schon gesagt habe, wir haben über die Zeiten des Gebetes und dann über Al-Adhan. Dann sprechen wir über die Bedingungen des Gebetes, Shurut-Salah. Dann Art und Weise, wie man betet. Wann ist das Gebet ungültig? Was darf man im Gebet, was man nicht im Gebet darf? Wann ist das Gebet Pflicht? Dann sprechen wir über Salat al-Tatawwu', das bedeutet zusätzliche Gebete. Dann, barakallahu fikum, sprechen wir über Gemeinschaftsgebet, Vergesslichkeit, Niederwerfungen, Nachholen der Gebete, dann über Jumu'ah-Gebet, über Festgebete, über Gebet, wenn man im Angstzustand ist, dann über Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis-Gebet. Und dann reden wir zu Ende über Salat al-Istisqa. Das sind diese Kapitel, die wir inshallah behandeln werden. Und inshallah, wenn wir so weit sind, wenn wir bei Jumu'ah Gebet stoppen, dann wird eine praktische Übung geben, weil wir schon mit den praktischen Übungen anfangen werden, inshallah. Bei Jumu'ah Gebet, dann machen wir praktische Übungen. Das heißt, der Unterricht wird dann anders gebaut, als so unser Unterricht geht. Das heißt, inshallah, manche Brüder werden als Hausaufgabe oder als, sage ich jetzt, Hausarbeit, die werden als bekommen als Hausarbeit, dass sie eine Rede aufbauen, so 5 Minuten, und dann kommt der Bruder her und der steht hier auf Minbar und wir machen als Khutba, also als Jumu'ah-Rede. Und dann hören wir, was er sagt und wie er sich bewegt und was er von Bewegungen macht. Und dann wird das korrigiert, inshallah. Das ist ein Thema, was wir als praktische Übung anfangen. Und die andere praktische Übung wird dazu sein, in Hadith, dass die Brüder Hadith aufgeteilt werden. Das heißt, du bekommst ein Hadith und dann musst du dich vorbereiten und dann wirst du das hier sozusagen übertragen. Und du musst das erklären hier für uns. Für uns alle. Und dann hören wir. Und dann sozusagen sehen wir, wie weit man gekommen ist. Das müssen wir endlich anfangen, Barakallahu fikum. Aber erstmal wollen wir die Grundlagen sozusagen vertiefen bei uns. Ich hoffe, dass die Brüder und die Schwestern, die mitmachen, Barakallahu fikum, Jazakallahu khair, dass die sozusagen dass sie diese Themen, die wir behandeln, dass diese Themen wiederholen werden. Das heißt, der Unterricht darf nicht so angenommen werden. Wir machen ein bisschen und dann hören wir, was gut ist und fertig kommt. Das wird uns nicht weiterbringen. Sondern du musst in was tun. Und jetzt kommen wir, inshallah, zu unserem heutigen Unterricht nach diesem Vorgang. باب شروط الصلاة. Ich möchte auch das in diese Verse lernen. شروط. باب bedeutet Kapitel. باب ist in Arabischen Tür. Und wenn wir in Büchern haben, باب, das bedeutet, das ist sozusagen Abschnitt oder Kapitel. شروط. شروط. شروط ist Plural. Von Scharf. Scharf ist ein und Schurut, die sind viele. Plural. Oder Aschrat. Scharf und Aschrat. As-Salah, das ist das Gebet. Wenn wir von Schurut sprechen, dann müssen wir erstmal das erklären, was Schart bedeutet. Schart ist etwas, eine Handlung, vielleicht ein Wort, vielleicht eine Tat, oder etwas, was man innerlich hat. Das ist etwas. Wenn das vorhanden ist, dann ist das nicht unbedingt, pass auf, dann ist das nicht unbedingt, dass die Handlung vorhanden ist. Schreibt das so, wie ich das sage. Wenn das vorhanden ist, dann ist das nicht unbedingt, dass die Handlung vorhanden ist. Wenn aber das Schaut nicht vorhanden ist, dann ist die Handlung nicht vorhanden. Das heißt, die Handlung ist ungültig. Das heißt, ein Schart ist eine Voraussetzung. Normalerweise im Arabischen, ein Schart, das ist die Kante. Das ist die Kante zwischen zwei Dingen. Wenn du etwas tun willst, dann gibt es da vier Voraussetzungen. Eine Voraussetzung oder eine Bedingung ist Asch-Schart. Wenn du Asch-Schart allein bringst, dann heißt das nicht unbedingt, dass du die Tat oder die Handlung durchgeführt hast. Wenn du aber die Handlung durchführen willst und du hast Asch-Schart nicht, du hast die Bedingung nicht, dann ist diese Tat ungültig, weil du die Basis nicht gebracht hast. Diese Definition gilt auch für Ar-Rukn. Ar-Rukn. Rukn, das ist Säule. Plural Arkan. Aber der Unterschied zwischen Schaub und Rukn, der Unterschied zwischen den beiden ist, dass Schaub nicht von der Handlung ist. Das wird nicht von dem vom Wesen der Handlung ist. Aber Ar-Rukn ist vom Wesen der Handlung. Ich gebe schnell ein Beispiel. Schnelles Beispiel, damit ihr das versteht. Die Gebetwaschung ist eine Voraussetzung für das Gebet. Passt auf jetzt. Wir sagen, Gebetwaschung ist eine Bedingung oder eine Vorbedingung für das Gebet. Wenn das vorhanden ist, jetzt du gehst, du machst Wudu. Wenn das vorhanden ist, das ist da, du hast Wudu gemacht, du hast die Waschung gemacht. Heißt das, dass du gebetet hast? Nein, du hast nicht gebetet. Ha? Aber, wenn du beten willst, dann musst du unbedingt Wudu haben, damit dein Gebet gültig ist. Pass auf jetzt. Dieser Wudu hast du durchgeführt, das heißt nicht automatisch, dass du gebetet hast. Aber die Frage ist, gehört Wudu zum Gebet, zum Wesen des Gebetes? Was so? Was bedeutet das? Gehört Wudu zum Wesen des Gebetes?
Vorbedingung.
Habe ich gesagt Vorbedingung? Du sollst die Frage antworten, wie die Frage ist. Gehört Wudu zum Wesen des Gebetes? Ja? Nein? Nein. Warum?
Chef, in Indien, wenn wir so machen, bedeutet...
ja, der ist kein Indien. Auf jeden Fall Barakallahu fikum. Passt auf in diesem Zusammenhang. Wudu gehört nicht zum Wesen des Gebetes. Weil du, wenn du normal Wudu machst und sowas, das ist nicht vom Gebet. Aber Niederwerfung, wenn du dich niederwirfst, gehört das zum Wesen des Gebetes? Auf alle Fälle gehört das zu. Und deshalb, Niederwerfung im Gebet ist eine Säule. Aber Gebetwaschung ist eine Voraussetzung. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, die Niederwerfung gehört zum Wesen des Gebetes, aber die Gebetswaschung ist eine Vorbedingung, das gehört nicht zum Wesen des Gebetes. Aber wenn wir sagen, definiere die Säule des Gebetes und definiere die Vorbedingung des Gebetes, das ist das Gleiche. Wenn das vorhanden ist, dann ist das nicht unbedingt, dass das Gebet vorhanden ist. Wenn das aber nicht vorhanden ist, dann ist dein Gebet ungültig. Beide sind das Gleiche. Wir reden jetzt über Shurut as-Salat. Das sind die Vorbedingungen des Gebetes. Und der Autor hier, der hat Barakallahu fikum nicht sozusagen, der hat das nicht voneinander getrennt. Weil wir für das Gebet, pass auf, wir haben Verpflichtungsvorbedingungen, wann das Gebet Pflicht ist. Und wir haben Richtigkeitsvorbedingungen. Und hier wird damit gemeint, die Richtigkeitsvorbedingungen. Die Richtigkeitsvorbedingungen, Barakallahu fikum, behandeln wir hier. Das bedeutet, wenn du diese Sache nicht hast, dann kann dein Gebet ungültig sein, außer dass du unschuldig bist. Und das ist, Barakallahu fikum, unser Thema in diesem Zusammenhang. ويجب على المصلي تطهير ثوبه. Es ist Pflicht für den Betenden, dass seine Bekleidung reinigt. Und nochmal hier, die zwei Bedeutungen, Reinheit und Sauberkeit. Es kann sein, dass auf dein Kleid oder auf deine Bekleidung etwas Schmutz gekommen sein. Es kann sein, dass du auf deine Kleidung Schmutz hast. Das heißt nicht, dass deine Kleidung unrein sind. Ja, aufpassen. Aber wenn Unreinheit drauf ist, dann musst du das wegmachen. Hier das Gewebe. Und diese Al-Tahara sagt man, Taharatu al-Thawbi wal-Badani wal-Makan. Al-Thawb, al-Badan, al-Makan. Al-Thawb ist Bekleidung. Al-Badan, Körper. Al-Makan, Platz des Gebetes. Die drei müssen rein sein. Rein. Natürlich, auch sollten sauber sein. Aber, zum Beispiel, wenn du auf ein Gartenstück beten willst, ist das sauber? Das könnte nicht sauber sein, manchmal. Oder auch was in diesem Zusammenhang war. Taharatu al-Thawbi wal-Badani wal-Makan. Reinheit von Bekleidung von Körper und von Platz. Taharatu al-Thawb, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Muddathir, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, und deine Bekleidung musst du reinigen. Auf jeden Fall hier, ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, haben die Gelehrten unterschiedliche Erklärungen gegeben für diese Ayah. Haben sie gesagt, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, das bedeutet, dein Körper, deine Seele musst du reinigen. Dein innerlich musst du reinigen. Und die anderen sagen, ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, wir verstehen das so, wie das ist. Das bedeutet, deine Bekleidung. Und beide sind richtig. Für das Gebet, du brauchst die beiden Reinheiten. Reinheit des Herzens und Reinheit der Kleidung. Und dafür gibt es auch andere Hadithe, nicht nur die Ayah, sondern die Hadithe. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in dem Kleid, in dem er seine Frau mit diesem, der hat Kleid gehabt, oder der hat jetzt Bekleidung gehabt. Und es kamen Spuren von Spermien drauf. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das sozusagen waschen lassen oder reiben lassen. Und dann hat er damit gebetet. Und das ist der Befehl, dass man sozusagen die Klamotten oder die Bekleidung reinigen muss. Auch als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt worden ist, mit üblich Hadith Fatima, bint Abi Hubaysh, sie sagte, O Prophet, wie ist das, und Asma auch, wie ist das, wenn ich auf mein Kleid Spuren von Perioden Blut habe? Der Prophet sagte, du sollst das richtig waschen und dann kannst du damit beten. Wenn auch nach der Waschung noch Spuren bleiben, kein Problem. Nächste Weile. Auch Barakallahu Fikum. Hadith von Habiba und von anderen Sahabiyat, das wird Gefährtinnen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gab bestimmte Hadithe, die das belegen. Zweitens, Taharatul Badan. Taharatul Badan. Wenn das Kleid oder die Bekleidung gewaschen werden müsste, wenn Unreinheit drauf ist, dann ist das klar auf der Körper. Und der Beweis dafür Hadith Ali, Radhiyallahu Anhu, Ali ibn Abi Talib, Radhiyallahu Anhu. Der sagte, ich war eine Person, die viel transparente Flüssigkeit produziert habe. Al-Mali. Al-Mali. Transparente Flüssigkeit. Nicht Barakallahu Fikum Mali, nicht Pyramid, ja? Nicht Samenguss, sondern Mali. Dann sagt er, und ich habe mich geschämt, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu fragen, dann habe ich jemanden zu ihm geschickt. Und er hat ihm die Frage gestellt, was ist mit einer Person, die viel transparente Flüssigkeit hat? Der Prophet sagte, du musst dein männliches Glied und die Hoden sozusagen waschen, al-unfayyin. Du musst das waschen. Deshalb, das ist der Beweis, dass man die Unreinheit hier beseitigen muss vom Körper, wenn man reden will. Oder allgemeine Barakallofikum Reinheitsregeln, die wir haben. Drittens, Al-Makan. Al-Makan. Das ist der Platz. Und Barakallahu Fikum, der Beweis dafür ist, das Hadith von den Bedouinen, der in die Moschee reingekommen ist und der urinierte in der Moschee. Der hat in der Moschee uriniert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam Hadith von Huraira, das bei Al-Bukhari und Abu Dawud, al-Tirmidhi und so weiter, dass ein Mann in die Moschee reingekommen ist und dieser Mann hat uriniert in der Moschee. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, nimmt einmal Wasser und gießt das drauf. Und das ist der Beweis, dass man den Platz sozusagen auch reinigen muss. Die meisten Gelehrten sagen, das ist Pflicht, Platz, Körper und Bekleidung zu reinigen. Manche sagen, auch die sind viele, die sagen, das ist eine Bedingung, Vorbedingung für das Gebet. Andere haben gesagt, das ist nur Sunna. Die haben ihre Beweisung. Das heißt, damit ihr versteht, ja, damit ihr versteht, in dieser Bedingung gibt es Diskussion zwischen den Gedanken. Das wird manche sagen, das sind keine Bedingungen, sondern die sind Verpflichtungen. Und Verpflichtung und eine Bedingung, die sind nicht ganz das Gleiche. Auf jeden Fall, Barakallahu Fikum, wenn man aber beten möchte, dann muss man sich reinigen, muss man den Platz reinigen, muss man sozusagen den Körper reinigen. Aber wie ist das, wenn man gebetet hat und da gab es Unreinheit? Wenn man gewusst hat, dann sagen manche Gelehrten und hat gebetet, das Gebet ist ungültig, andere sagen, das Gebet ist weniger Lohn. Aber wenn man nicht gewusst hat, manche sagen, trotzdem muss man nachholen, andere sagen, es ist kein Problem. Wallahu ta'ala, das ist kein Problem, wenn man vergessen.
Und das ist Barakallahu Fikum eine Diskussion in Usul al-Fiqh. Und zwar ist die Verpflichtung für das Gebet eine Bedingung, Vorbedingung, oder ist das nicht so? Wie können wir eine Verpflichtung oder Vorbedingung oder eine Säule bestimmen durch die Hadithe oder die Ayat? Barakallahu fikum, wir können das so bestimmen, wenn wir eine Überlieferung haben, die eine Handlung verneint oder ungültig macht. Wenn der Prophet sagt, La Salata, kein Gebet für diejenigen, der das oder jenes tut. Und von hier können wir, weil diese Form kommt, wir können vier Bezeichnungen ableiten. Entweder Vorbedingung, Säule, Verpflichtung oder beliebte Handlung. Beispiel: La Salat, La Wudu'a, Liman La Yadhkur Ismallahi Alayh.